Mission, geht's noch? Geht's noch mit der Mission? Das ist der Titel, den ich ausgewählt habe für diese Predigt. Funktioniert Mission, christliche Mission tatsächlich noch? Darf das noch so sein? Können wir noch missionieren, woanders hingehen? Ich habe mich inspirieren lassen von diesem Buch, Mission, geht's noch? Von Claudia Werisch-Oblau. Und nehme euch mit in ein paar Gedanken von ihr, in ein paar Gedanken zur Mission allgemein, in ein paar Informationen über den Weg von Sandra und mir in der Mission, durch die Mission, aus der Mission heraus vielleicht. Christliche Mission heute ist nicht mehr das, was sie vor vielen Jahren oder Jahrzehnten mal war, nämlich häufig kulturübergriffig. Irgendwo in ein Land, in ein fremdes Land gehen und meinen, die eigene Deutungshoheit zu haben über den christlichen Glauben. Oft auch übergriffig und in Zusammenarbeit mit Konzernen oder Firmen, die vielleicht nur auf Bodenschätze aus waren. Oder ganz früher Kreuzzug als Mission oder Mission als Kreuzzug. Mission, christliche Mission sieht anders aus heute. Sie will einladen, sie will gemeinsam lernen, den Weg mit Jesus zu gehen. Und sie ist nicht nur weit weg in anderen Ländern, sondern überall, auch hier. Dieser Flyer rechts, zerstört Mission Kulturen, gibt es noch, vor allem als PDF und ein paar Gedanken dazu, ob denn Mission übergriffig ist oder vielleicht auch Kulturen zerstört, finden sich dort auch. Ich möchte uns mitnehmen in die Einladung, die Jesus gegeben hat oder den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Aus Matthäus 28, Abvers 16, mit einer Übersetzung, die vielleicht weniger üblich ist. Die 11 Jünger Jesu gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, knieten sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Jesus trat zu ihnen heran und sagte: Gott hat mir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Auf! Lasst alle Völker mit euch mitlernen. Taucht sie ein in den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu tun, was ich euch aufgetragen habe. Und seht, ich bin alle Tage bei euch, bis Zeit und Welt vollendet sind. Das beschreibt dieses Miteinanderlernen. Eintauchen und andere vertraut machen mit der Sache Jesu. Wir lesen hier, dass einige der Jünger damals Zweifel hatten, bestimmt auch Fragen. Sie waren auch nicht vollständig, es waren 11 und nicht 12. Das heißt, sie waren nicht vollkommen. Aber Jesus ist dabei. Er sagt, bis ans Ende der Zeiten, nicht zwingend als örtlichen Begriff, bis ans Ende der Welt, sondern bis Zeit und Welt vollendet sind. Und in vielen Bibeln, zum Beispiel der Lutherbibel, steht darüber der Missionsbefehl. Das ist dazu geschrieben worden, das ist nicht biblisch. Das ist schon eine Deutung. Es ist eine Einladung, ein Auftrag und kein Befehl. Und es geht auch nicht darum, eine Kirche zu vergrößern, sondern Gott groß zu machen. Die Begegnung mit ihm zu ermöglichen. Gott anbeten, so wie wir das hier eben gemacht haben. Im Buch der Offenbarung heißt es über die Endgeschichte: Ich sah eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen, die standen vor dem Thron und lobten Gott. In Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Da steht nichts von einer Kirche oder Gemeinde oder Denomination, sondern Menschen aus allen Nationen, so wie auch in dem ersten Lied: Die ganze Welt soll hören und loben. Wenn nun christliche Organisationen, Missions- und Hilfsorganisationen rausgehen in andere Länder, dann verändern sich dadurch natürlich trotzdem Dinge am Einsatzort, beeinflusst durch die Menschen und ihre Projekte. Es werden Lebensverhältnisse beeinflusst, auch Kulturen, hoffentlich zum Guten. Und genauso wie das bei Hilfs- und Missionsorganisationen natürlich passiert, dass Kulturen mitverändert werden, passiert das auch durch unseren Welthandel, durch die Globalisierung, durch den Abbau von Bodenschätzen für Dinge, die wir gerne haben möchten, durch Tourismus, durch soziale Netzwerke, durch das Internet. Die Veränderung der Welt ist schon längst passiert. Und ein Missionar, wie sieht er aus? Was ist ein Missionar? Ein Missionar ist jemand mit einer Mission. Ich bin laut meinem Arbeitsvertrag ein Missionar und bleibe es auch. Sandra ist es ehrenamtshalber mit einem Ehrenamtsvertrag, weil sie als Beamtin keine weitere Anstellung haben darf. Wir haben etwas mehr als fünf Jahre hier in Lima in Peru gelebt bis Mitte April und haben mit euch als sendende Gemeinde und mit der DMG als die Organisation, die uns geschickt hat, dort mit in einem Team gearbeitet von etwas mehr als 30 Kollegen. Sandra hat das Gästehaus betreut und stand für Kurzzeitler bereit und ich habe die Finanzen für das Team und für die Projekte verwaltet. Und jetzt sind wir wieder ganz zurück, hier in Deutschland, in Hildesheim und auch in der FEG. Hier seht ihr uns fröhlich beim Ankommen, als Mathilda und Philippa, unsere Töchter, uns in Bremerhaven willkommen geheißen haben. Ein besonderer Moment, wieder zurückzukommen. Aber auch nicht immer ganz einfach. Wir sind noch am Eingewöhnen, am Wiederanpassen, am Zurückintegrieren, am Einrichten und in Gedanken oft noch dort in Lima, bei den Kollegen, bei den Freunden, bei der Arbeit, den Bergen Perus und einem ganz anderen Leben. Sandra arbeitet jetzt wieder im Schuldienst als Lehrerin in der Grundschule in Borsum. Und ich bleibe bei der DMG. Zum einen betreue ich bis nächstes Jahr weiter die Finanzen für das Team in Peru. Das heißt, ich habe Kontakt mit den klassischen Missionsländern, die im Team im Peru vertreten sind, also Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, England, Australien, Deutschland und Südkorea. Aber, und da zeigt sich auch schon der Wandel in der Mission, die ja noch geht anscheinend, dass sich Dinge verändert haben. Wir haben inzwischen auch Kollegen in Peru, aus Peru selbst, aus El Salvador, aus Indien, die in Peru arbeiten, die Mitglied sind, wie alle anderen auch. Und was ich auch mache bei den Finanzen, ist die Spenden und Projektgelder für Kolleginnen aus Peru verwalten, die als Missionarinnen aus Peru in andere Länder gegangen sind. Nach Thailand, nach Mali, an die Elfenbeinküste oder in eine kurdische Region. Das heißt, inzwischen ist Mission auch Mission von überall nach überall. Mit dem anderen Teil meiner Stelle, Finanzen sind nur ein kleiner Teil, eine Teilzeitstelle, steige ich ab morgen, zum 1. September, mit ein in ein kleines Team und einen Bereich, der neu ist und wo Mission sich konkret verändert. Zum einen eben Mission von überall nach überall, was auch heißt, Mission kommt nach Deutschland. Deutschland ist Missionsland. Man sagt auch Re-Mission oder Reverse Mission. Das heißt, Christen aus dem globalen Süden sehen, wie die Kirchen in Deutschland immer leerer werden. In vielen Ländern des globalen Südens sind die Kirchen voll. In Deutschland, sagen sie, sind sie leer. Und sie wollen helfen, das wieder zu ändern. Wir wollen als DMG und andere Organisationen in Deutschland machen das auch, diese Kollegen betreuen, wenn sie nach Deutschland kommen, damit sie hier Gemeinden finden, damit sie hier mitarbeiten können. Ganz aktuell zum Beispiel hoffen wir auf 15 Kollegen aus Kenia, die im Oktober, übernächsten Monat, einreisen möchten und die hier entweder mit ihren Berufen oder ganz Vollzeit in Gemeinden mitarbeiten möchten. In Kenia haben sie bereits angefangen, Deutsch zu lernen, sind jetzt bei A2, B1 so ungefähr vom deutschen Niveau, also nach der Einteilung. Sie haben eine kenianische Partnerorganisation, die mit uns zusammenarbeitet, die sie betreut, die sie auch finanziell unterstützt. Und sie bringen entweder Berufe mit, die hier gesucht sind, zum Beispiel im IT-Bereich. Da gibt es ein Abkommen zwischen Deutschland und Kenia. Wenn jemand mit einem gesuchten IT-Beruf kommt, bekommt er hier ein Visum und kann hier arbeiten. Oder vielleicht auch im Hotel- und Gaststättengewerbe. Es sind Pastoren dabei, die hier in Gemeinden arbeiten wollen oder auch junge Menschen, die studieren wollen. Ihr könnt gerne beten für ihre Visa, dass sie rechtzeitig kommen und sie im Oktober tatsächlich hier sind. Sie zu begleiten, weitere Orientierungskurse zu geben, Deutschkurse zu vermitteln, Mentoren an die Seite zu stellen und auch Gemeinden zu finden, das wird ein Teil von meinem Job ab morgen sein. Das heißt, ich bleibe Missionar bei der DMG, weiterhin spendenfinanziert, weil es keine Verwaltungsstelle ist, sondern eine Missionarstelle. Womit für mich die Frage beantwortet ist, ja, Mission geht noch. Sie geht weiter, nur eben rückwärts. Rückwärts auch deswegen, weil die Welt, unsere Welt hier, die westliche Welt, nicht mehr die ist, die alleine sendet. Genauso wie das Christentum nicht mehr hier im Zentrum verordnet ist oder die Theologie hier ihr Zentrum hat. Früher gab es Theologie, theologische Wissenschaft, vor allem in Europa, in Nordamerika. Und es gab die Theologie und dann gab es die vielleicht afrikanische oder lateinamerikanische Theologie, so von der Idee, es gibt eine richtige Theologie, die ist hier verortet, im Land der Reformation am besten, und dann gibt es andere. Das ist Quatsch. Alles ist Theologie. Auch in anderen Ländern wird natürlich die Bibel studiert und erforscht, mit einer anderen Perspektive, mit einem anderen Blickwinkel, das ja, aber sie ist nicht anders oder weniger bedeutend oder braucht eine besondere Bezeichnung. Und auch generell sehen wir es in der Welt, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur. Die Welt ist polyzentrisch. Es gibt viele Zentren, viele Länder, die führen, die leiten, die vorne sind in bestimmten Themen und nicht mehr nur die westliche Welt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf diesem Buch Mission geht's noch, war auch eine Weltkarte, aber auf dem Kopf, weil eben manches auf dem Kopf gestellt ist. Und hier bei der Karte ist auch nicht Europa das Zentrum, sondern der Pazifikraum. Aus unserer Perspektive war die Weltkarte immer so, dass Europa im Zentrum ist. Auf vielen anderen Weltkarten ist das nicht so, weil eben nicht von Europa aus auf die Welt geguckt wird, sondern von Asien oder von Südamerika oder Australien. Und wir sehen das auch bei den Namen, die wir Regionen oder Ländern geben. Ich habe eben erwähnt, dass peruanische Kollegen, eine Familie, aktuell darauf wartet, in eine kurdische Region zu gehen. Sie werden dort als Ärzte arbeiten. Im Südwestasien, eine Region, die wir auch sonst Vorderasien nennen, weil sie für uns vor Asien liegt. Für die Menschen in Asien liegt das aber nicht vor Asien, sondern eben im Südwesten ihrer Region Asien. Also auch da, es ändern sich Namen, es ändern sich Bedeutungen, Perspektiven und Blickwinkel. Und als ein Bild für Reverse Mission habe ich etwas mitgebracht. Als Bild vielleicht, als Metapher. Eine afrikanische Holzfigur, die seit einigen Wochen auf meinem Schreibtisch steht, ein Erbstück von einem Onkel von mir, der in den 60er Jahren in Südafrika gelebt hat. Als Bild gedeutet sehe ich hier eine Frau, schwarz. Sie sieht auf jeden Fall anders aus als wir. Sie ist anders angezogen. Ich habe mir eben von Sean Dark nochmal erklären lassen, sie ist einfach nur mit einem Tuch angezogen, weil da, wo sie vermutlich lebt, es sehr warm ist. Ich finde, sie hat einen sehr selbstbewussten Gesichtsausdruck, aufrecht, klar, freundlich, bestimmt. Sie steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Vielleicht steht sie nicht ganz gerade, vielleicht weil der Weg hierher zu uns nicht so ganz leicht war. Und sie trägt oder bringt etwas, was ich nicht erkennen kann, was ich auch nicht kenne. Auch das Behältnis sieht ungewohnt aus. Und wenn das so ist, dass andere Nationen zu uns kommen, dann kann das ein Bild sein. Da kommt jemand, der sieht anders aus als wir, der geht und steht anders. Sie bringt etwas, was ich nicht kenne, was ich aber kennenlernen kann. Harvey Kwiyani, ein Theologe aus Malawi, der auch hier in dem Buch mitgeschrieben hat, der schreibt ganz provokant, die Wiederbelebung des europäischen Christentums ist schwarz und pfingstlich. Die Wiederbelebung des europäischen Christentums ist schwarz und pfingstlich. Also nicht mehr eurozentrisch und vielleicht mit einer Theologie oder einem Glaubensverständnis auch geprägt, was von Unterdrückung und Hoffnung geprägt ist. Eine Frömmigkeit, die anders ist, die sich anders darstellt. Da stellt sich mir natürlich die Frage, bin ich bereit, mir von Christen aus anderen Kulturen etwas bringen zu lassen, zeigen zu lassen, dazuzulernen? Unser Kollege Detlef Blöcher von der DMG hat 2016 so geschrieben, vielleicht lassen wir uns anstecken von der Spiritualität und dem Gebetseifer eines Asiaten, dem fröhlich gelebten Glauben eines Christen, einer Christin aus Kamerun oder dem Glaubensmut eines Latinos. Und Theologen aus dem Süden haben einen frischen Zugang zum Wort Gottes. Sie bringen Neues, zum Beispiel durch eine Theologie des Leidens, eine andere Art des Umgangs mit Ahnenkult, mit Armut, Aussagen zur sozialen Gerechtigkeit und vieles mehr. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir Rückwärtsmission oder Reverse Mission. Ich möchte mit uns aus Apostelgeschichte 11 lesen. Es geht da um die Gemeinde in Jerusalem und wie sie sich weiterentwickelt hat. Während der Verfolgung nach dem Tod von Stephanus hatte sich die Gemeinde im Land zerstreut. Dabei kamen die Flüchtlinge bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Zunächst verkündeten sie die Botschaft Gottes nur unter den Juden. Als sie nach Antiochia kamen, verkündeten sie auch den Griechen die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen bei. Viele Menschen kamen zum Glauben. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Als er dort eintraf und sah, was Gottes Gnade bewirkt hatte, freute er sich. Er bestärkte die Gemeinde in Antiochia in ihrem Vorsatz, dem Herrn von ganzem Herzen treu zu bleiben. So gewann die Gemeinde eine große Zahl von Glaubenden hinzu. Dann zog Barnabas weiter nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn getroffen hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie gemeinsam in der Gemeinde tätig. Sie lehrten viele Menschen. Hier in Antiochia wurden sie zum ersten Mal Christen genannt. Zu dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Der trat vor die Gemeinde mit einer Ankündigung, die vom Heiligen Geist kam. Eine große Hungersnot wird über die ganze Erde kommen. So geschah es dann auch während der Regierungszeit von Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger in Antiochia, die Brüder und Schwestern in Judäa zu unterstützen. Jeder sollte so viel geben, wie er konnte. Das taten sie und schickten ihre Gaben durch Barnabas und Saulus an die Gemeinde des Ältesten in Jerusalem, Klammer auf, zurück, Klammer zu. Hier ist ein erster biblischer Bericht von Rückwärtsmission. In Jerusalem gab es die erste Gemeinde derjenigen, die Jesus nachfolgten. Aus Apostelgeschichte 2 kennen wir die Berichte, wie die Jünger Jesu nach dem Pfingstwunder zusammenblieben, immer mehr Menschen dazukamen, sie teilten ihren Glauben, sie teilten die Worte, die Erinnerung an Jesus, sie trafen sich im Tempel, in den Wohnhäusern, feierten Abendmahl, Lobpreis, Taufe und sie wurden immer größer. Sie teilten sogar ihren Besitz. Es geschahen Wunder, Heilungen. Sie wurden in der Stadt und in der Region bekannter. Auch dadurch kam es zu Anfeindungen dadurch, vor allen Dingen vom Rat der Juden und einige kamen ins Gefängnis. Kurz darauf, ganz wundersam, sogar wieder frei. Sie wurden angeklagt, es gab Prügelstrafen, sie wurden dazu gedrängt zu schweigen, aber sie machten weiter. Sie trafen sich regelmäßig, sie fingen sogar an, sich zu organisieren. Aufgaben innerhalb der Gemeinde und der Gemeinschaft wurden verteilt. Es wurde sogar dramatisch. Stephanus, einer der Diakone, wurde hingerichtet, gesteinigt. Danach, so lesen wir es hier, sind viele in die umliegenden Städte und auch Länder geflohen. Eigentlich war das Ziel der Verfolgung, die Gemeinde zu zerstören, kaputt zu machen, auszulöschen. Aber auch die Verfolgung hatte genau den Gegenteil zur Folge. Der Glaube an Jesus hatte sich noch schneller verbreitet. Das Christentum breitete sich aus, nicht nur in Galiläa, sondern auch in andere Länder. Gemeinde unter Druck hat Auswirkungen. Oft wächst der Glaube sogar, wird stärker. Zwangsläufig führt Verfolgung zu Veränderungen. Auch heute ist es so, dass viele Christen in Ländern leben, in denen der Glaube nicht frei gelebt werden kann. Zum Beispiel in China, in Indien, in Nigeria, in Pakistan, wo Christen Widerstand und Druck erleben, Verfolgung, Verbote. Im Verhältnis und im Vergleich zu anderen Kirchen und Ländern haben chinesische Kirchen mit die meisten Christen in die Mission geschickt. Oder besonders engagierte Missionare kommen aus Untergrundhauskirchen im Iran oder von christlichen Minderheiten in Pakistan, in Ländern, wo ich nicht vermutet hätte, dass dort so viele Christen leben. Und auch damals, zur Zeit dieser Gemeinde in Antiochia, wo die Anhänger Jesu sich am Anfang eher in Judäa und Galiläa bewegten, war die Gemeinde und die Jesusbewegung eher eine Bewegung unter sich, rein jüdisch. Die Juden, die gläubig geworden waren, haben andere Juden eingeladen. Aber auch durch die geografische Ausdehnung im Römischen Reich, das auch Multikulti war, von den Einwohnern her, ging der Glauben auch auf andere Völker, auf andere Sprachen über. Mit dann ganz neuen Fragen, ob zum Beispiel die bisher Nicht-Juden und auch weiterhin Nicht-Juden trotzdem die jüdischen Gesetze einhalten müssten oder ob die Juden jetzt nicht mehr die Gesetze von Mose einhalten müssen. Also zum Teil Kultur, manchmal Glaubens-, manchmal Stilfragen, die wir vielleicht heute auch noch kennen. Was ist die richtige Form des Gottesdienstes, der Anbetung, des Abendmahls? Unterschiede, die nicht entscheidend sind, aber die trotzdem zu Diskussionen oder Streit führen können. In Antiochia, in dieser Gemeinde, von der wir lesen, hat es erstmal anscheinend gut funktioniert, dass auch die verschiedenen Nationen dort zusammen Gemeinde gelebt haben. Antiochia lag ein gutes Stück nördlich von Jerusalem, etwa 600 Kilometer, an der sozusagen nordöstlichen oder rechts oben in der Ecke vom Mittelmeer, nicht weit von Zypern. Heute heißt die Stadt Antakya im Süden der Türkei, in der Nähe von Syrien, ungefähr 30 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Zur damaligen Zeit war sie ungefähr so groß wie heute Hannover, also ungefähr 500.000 Einwohner und damit ziemlich groß und ziemlich bedeutend. Neben Rom, Alexandria und Karthago, eine der wichtigsten Städte im Reich, Knotenpunkt, Handelspunkt und damit auch sehr günstig für die Ausdehnung des Glaubens. Das heißt, die Christen sind zum einen natürlich geflohen aus Jerusalem, dorthin, wo es ging, aber sie sind auch dort geblieben, wo viele Menschen sich getroffen haben, was eine günstige Schnittstelle war. Nikolaus, einer der 7 Diakone in der Gemeinde in Jerusalem, der kam auch von dort. Später war Antiochia sogar das Zentrum der sogenannten Heidenmission, also der Mission unter den Nichtjuden. Paulus und Barnabas sind von dort gestartet. Einmal weiter bitte. Ja. Das ist eine alte römische Straße in Syrien auf dem Weg nach Antiochia von Chalkis aus im heutigen Syrien. Gut möglich, dass Paulus und Barnabas, Petrus und die anderen auf so einer Straße oder vielleicht sogar auf dieser Straße unterwegs waren. Das Römische Reich war gut organisiert und hatte ein gutes Wegenetz. Auch das hat geholfen, dass der Glaube sich ausbreiten konnte. Das Zentrum damals des Glaubens war weiterhin Jerusalem, Judäa. Von dort ging die Bewegung in viele Regionen, später auch nach Rom oder in die Welt. Aber eben auch schon recht früh anscheinend zurück aus den Gemeinden, aus den Ländern, wo der Glaube hingegangen ist, durch die Mission, wieder in das Zentrum. Von daher ist das, was wir jetzt erleben hier mit Reverse Mission, gar nichts Neues. Und wir kennen es hier aus unserem Land auch. Als Zentrum der Reformation war Deutschland und auch generell Europa ein Zentrum vor allen Dingen anfänglich der katholischen Mission. Es war das christliche Abendland. Auch eine Zuschreibung von vielleicht außen in der Annahme Abendland hier, weil Europa oder Westeuropa der Sonne am nächsten ist, der Abendsonne, weil hier die Sonne unterging, und Morgenland da, wo die Morgensonne ist. Bezeichnung, die wir heute so nicht mehr verwenden. Und genauso wenig dieser Ausspruch, der bis vor 20 Jahren vielleicht noch galt, da hieß es immer from the west to the rest. Also vom Westen, von der westlichen Welt in die restliche Welt zieht die christliche Mission. Jetzt ist es eher from everywhere to everywhere, also von überall nach überall. Und wir kennen das aus der Bibel. Vorhin klang es auch schon an mit Josef und Jakob. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist eine Geschichte der Migration. Menschen, die unterwegs waren, im Auftrag Gottes, mit Gott, die ihren Glauben in verschiedene Regionen gebracht haben. Und in meiner letzten Predigt habe ich das hier auch schon erwähnt. Im Alten Testament lesen wir die Berichte von Abraham, von Jakob, von Josef, von Mose, von Esther, von Ruth, von Daniel. Alles Migranten, die mit ihrem Glauben ganz besondere Geschichte geschrieben haben in Ländern, aus denen sie eigentlich nicht kamen. Gottes Geschichte mit den Menschen ist oft eine Geschichte auf dem Weg, und er bewegt Menschen. Er bewegt und benutzt Missionare, und das ist auch weiterhin gut, denn wenn ich in eine andere Kultur, in eine andere Nation gehe, macht das alleine schon mal Eindruck. Ich werde anders gehört, weil ich von woanders komme, und die Menschen überlegen, warum kommt er her? Was will er mir sagen? Was hat er mir zu sagen? Und es macht weiterhin Sinn, woanders hinzugehen, auch weil ich mit einer Außenperspektive ganz anders hinschauen kann, dort, wo ich wirken möchte. Hier nochmal die Verortung von Antiochia, hier unten Jerusalem. Und das ist ungefähr das Römische Reich, 100 nach Christus. Und auch ein Stück weit eine Karte, wie sich der christliche Glaube hier aus Galiläa verbreitet hat, in das Römische Reich hier im Norden, aber auch hier bis Karthago. Hier sieht die Welt anders aus, und es irritiert vielleicht erstmal etwas. Ein Bild für neue Weltordnung. Da ist plötzlich der Südpol oben und der Nordpol unten. Und der Pazifik wieder im Zentrum und nicht Europa. Ein Bild dafür, dass sich die Welt ändert und die Mission. Ganz konkret zum Beispiel sieht es so aus, dass es in arabischen Ländern sehr, sehr viele, besonders Krankenschwestern und Hausangestellte gibt, die zum Beispiel von den Philippinen losziehen, um in arabischen Ländern zu arbeiten, weil sie dort gesucht werden, aber auch, weil sie dort ganz bewusst und konkret ihren christlichen Glauben leben wollen. In manchen arabischen Ländern gibt es christliche Viertel, auch christliche Kirchen, die dort gebaut werden dürfen. Natürlich deswegen, weil die Arbeitskräfte gesucht sind und auch weil die Viertel sozusagen abgeschlossen sind, aber es ist erlaubt, sie dürfen dort ihren Glauben leben, und sie machen es ganz bewusst und sehen sich auch als Missionare, wenn sie in Familien arbeiten, wenn sie in Krankenhäusern arbeiten, in Pflegeeinrichtungen. Es gibt Pastoren aus vielen schwarzafrikanischen Ländern, die Gemeinden in England betreuen. Viele chinesische Geschäftsleute, die Christen sind, gehen ganz bewusst mit ihrem Business auch in Nachbarländer in Zentralasien und predigen dort. Studenten aus Lateinamerika kommen nach Europa, um hier zu studieren, aber auch ihren Glauben zu leben. Besonders in Ländern, die noch weniger Christen haben im Moment, in Portugal, in Spanien, in Frankreich. Nordportugal wird manchmal sogar Friedhof der Missionare oder Prediger genannt, weil es so schwierig ist, dort evangelische Gemeinde zu bauen, weil es für viele so fremd ist, auch weil es Anfeindungen gibt. Der Boden dort ist besonders hart. Es gibt Missionare, die mit ihrem Beruf in andere Länder gehen, so wie Paulus. Paulus war vom Beruf Zeltmacher und hat auch während seiner Missionsarbeit als Zeltmacher gearbeitet, um sich selber zu finanzieren, um nicht abhängig zu sein von anderen Geldern. Es gibt Berufstätige, die mit ihren Berufen, so wie die zukünftigen Kollegen aus Kenia, mit ihrem IT- oder Pflegeberuf unterwegs sind, sich selber finanzieren, aber ganz bewusst in Gemeinden mitarbeiten, in ihren Einsatzländern. Das alles kann Reverse Mission sein. Und neulich beim Aufräumen, beim Sortieren von alten Unterlagen habe ich dieses Foto gefunden. Frank wird es erkennen, Klaus Weniger wird es erkennen, wo das ist. Das ist die Kanzel in der Freien Evangelischen Gemeinde in Uetze, wo ich aufgewachsen bin, die es heute nicht mehr gibt. Vor ungefähr 10 Jahren war dort ein schwarzafrikanischer Prediger für eine Weile angestellt als Prediger für die Sonntagsdienste. Der kam aus dem Raum Salzgitter, lebte hier und hat als Pastor, als Prediger gearbeitet. Reverse Mission, ohne dass ich das damals so hätte nennen können oder dran gedacht hätte. Aber das Gesicht der Gemeinde und auch der Mission hat sich verändert. Die Sprache ist anders, die Akzente sind anders, die Pässe sind anders, die wir mitbringen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du Christen aus anderen Kulturen siehst, wie sie ihren Glauben leben, wie sie deinen Glauben bereichern, vielleicht sogar vorangehen im Glauben. Und es gibt noch ein neues Missionsland, das hat Angela Merkel 2013 mal als Neuland bezeichnet, das sogenannte Internet, also die virtuelle Online-Welt. Und gerade neulich gab es eine Zeitungsmeldung, 2 Drittel der Deutschen verbringen nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel Zeit im Internet. Natürlich bei Online-Spielen, beim Gaming, aber auch, um ganz bewusst Antworten zu suchen, Fragen stellen zu können, Austausch zu finden, Freunde zu finden, vielleicht, weil sie sich einsam fühlen. Also nicht nur als Zeitvertreib, sondern auch zur Orientierung. Und unser Gemeindebund der Freien Evangelischen Gemeinden hat auch deswegen im Internet eine reine Online-Gemeinde gegründet, die Beta-Kirche. Mit Followern auch hier in der Gemeinde, habe ich gesehen. Es ist eine komplett digitale Kirche. Die Besucher dieser Gemeinde wohnen ganz verstreut und vor allen Dingen an Orten, wo sie eben keine Gemeinde haben, die zu ihnen passt oder vielleicht die sie im Moment brauchen. Da ist zum Beispiel eine Frau vor kurzem ganz offiziell in die Gemeinde aufgenommen worden. Die wohnt in einem ländlichen Gebiet. Sie ist durch Pflegeverantwortung ans Haus gebunden. Sie kann kaum ihr Haus verlassen. Und sie hätte es nie für möglich gehalten, dass sie nochmal Mitglied sein kann, ganz offiziell in einer Gemeinde. Eben weil die Gemeinde mobil ist und überall ist. Viele Menschen verbringen eben Zeit im Internet nicht nur zur Daddelei, sondern weil sie sich treffen in philosophischen Zirkeln, zu Lebensfragen, zu Glaubensfragen. Und deswegen ist die Beta-Kirche genau da unterwegs und spricht Menschen an, steigt in Diskussionen mit ein, lädt sie ein in die Beta-Kirche. Neues Land. Wir haben letzte Woche hier noch die Deko gesehen mit der Wüste, eine Wüstenszene. Hier floss ein Fluss, der Jordan, und daneben das neue Land, das verheißene Land. Es gibt ein Buch vom Christian Hennecke, der ist hier in Hildesheim Generalvikariatsrat, Kirche, die über den Jordan geht. Es geht in seinem Buch um Neuorientierung von Kirche, einer Kirche mit viel Geschichte, mit Wüsten, mit vielleicht auch Sehnsucht nach den alten Zeiten, einer Kirche im Umbruch. Und dieser Titel Kirche, die über den Jordan geht, ist sicherlich ganz bewusst doppeldeutig gewählt. Aufbruch in ein neues Land, in neue Themen zu neuen Menschen, auch im Vertrauen, so wie das Volk Israel damals dass Gott durch den Jordan führt und man das wagen kann. Wenn ich darüber gucke, sehe ich einen Streifen von unserem Grundstück, ein Stück Land, was früher nicht hier zur Gemeinde gehörte. Vor 20 Jahren, ich erinnere mich, haben wir hier Diskussionen geführt, ob wir nicht da drüben auf dem Aktivspielplatz mehr machen könnten. Und es gab da wenig Offenheit für Zusammenarbeit und für Kooperation und eben sogar noch diesen Grundstückstreifen dazwischen, der mal eine Straße werden sollte. Aber es gab Ideen, es gab Gebet, es gab vielleicht auch Visionen. Und jetzt ist es so. Dieser Grundstückstreifen ist Teil unserer Gemeinde. Und drüben auf dem Aktivspielplatz treffen sich jetzt Kinder hier aus dem Kinderland in ihren Gruppen. Wir können die Räume, wir können das Gelände drüben mit nutzen. Auch das ist mutig voran. Neues Land betreten, gemeinsam arbeiten und gemeinsam den Glauben dort leben, wo wir vorher noch nicht waren. Wir sind als Gemeinde vor einigen Jahren neue Wege gegangen mit neuen Arbeitszweigen hier in der Unterstützung von Geflüchteten, ganz offiziell. Und Geflüchtete sind Teil dieser Gemeinde. Es ist ganz normal, dass wir Christen aus vielen verschiedenen Nationen hier haben, mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Hintergründen. Also genauso wie damals in Antiochia und genauso wie damals bereichert es uns. Also Mission geht noch. Sie geht noch in überraschenden neuen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, mit neuen Ansätzen, mit neuen Wegen und immer nach Jesu Beispiel als Einladung, dass wir einladen in das Leben mit ihm. Vor einem Café hier in Hildesheim traf ich neulich einen Bekannten aus einer anderen Gemeinde in Hildesheim und wir kamen ins Gespräch und ich erzählte ihm von meiner neuen Stelle und von dieser Idee Reverse Mission und er war sofort begeistert. Begeistert von der Idee, dass Christen aus anderen Ländern hierher kommen und unsere Gemeinden bereichern. Er hat gesagt, schick uns jemand, das bringt frischen Wind und Geist. Ich hoffe, dass ich bald solche neuen Kollegen vermitteln kann, vielleicht sogar nach Hildesheim. Amen.